Ja, vielen herzlichen Dank für diese nette Anmoderation, auch für die Universität, für die hier stehe, Leuphana-Universität. Wenn ich da eine ganz kurze Korrektur vornehmen darf, ich bin zwar auch an der Humboldt-Universität, dort aber am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM. Auch das, wie ich finde, ein innovativer Ort. Herzlichen Dank für diese Einladung. Ich möchte diesen ganz kurzen Impuls oder vielleicht ungefähr 15 Minuten, um den ich gebeten wurde, die Begriffe Politik und Polarisierung, die in dem Titel dieser Veranstaltung erscheinen, zu Politiken der Polarisierung zusammenführen. Gegenwärtig beobachten wir zwei durchaus unterschiedliche Formen von Polarisierung. Es existiert ein faktischer Gegensatz einerseits zwischen Arm und Reich, und zwar im Weltmaßstab, und gleichzeitig wird ein Gegensatz hergestellt zwischen wir und denen, und längst nicht mehr nur verbal. Wichtig ist dabei, einen empirischen Zusammenhang zwischen diesen sehr unterschiedlichen Polarisierungen gibt es nicht. Und dennoch wird ein Zusammenhang zwischen ihnen hergestellt. Dabei wird aus der Polarisierung eine polarisierende Politik, und das möchte ich gerne kurz explizieren. Insbesondere infolge der Fluchtbewegung 2015 nach Deutschland haben wir das Auftauchen einer beeindruckenden Solidaritätsbewegung erlebt, die bis heute alltäglich bei der Unterstützung von Geflüchteten tätig ist. Dazu und häufig in expliziter Opposition zum Begriff der Willkommenskultur können wir das Erstarken einer polarisierenden Politik beobachten, die ich als Ablehnungskultur bezeichnen möchte. Sie besteht aus Praxen und diesen zugrunde liegenden Werten und Normen, die sich ablehnend und abwertend auf Geflüchtete, aber durchaus auch auf andere soziale Gruppen, zum Beispiel Muslime, Roma, aber auch Juden, sowie negativ auf Migration beziehen. Darüber hinaus verbinden sie sich mit stark ausgeprägten Ablehnungshaltungen gegenüber jenen Institutionen, denen aufgrund ihrer vermittelten Rolle im demokratischen System Funktionen der gesellschaftlichen Integration und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zugeschrieben werden. Medien, zivilgesellschaftliche Institutionen, Wissenschaft oder Politik zählen wahlweise dazu. Bevor ich mich dieser Ablehnungskultur widme und wie wir damit umgehen können, lassen Sie mich zur gesellschaftlichen Polarisierung kurz ein paar wenige Fakten zusammentragen. Sie betrifft zum einen den Weltmaßstab, für den feststeht, dass alle Einkommensgruppen in den europäischen Ländern zum reichsten Fünftel der Weltbevölkerung zählen. In Europa gelten inzwischen 25% der Bevölkerung in der Europäischen Union als armutsgefährdet. Weitere 50 Millionen leben bereits in Armut. Die ärmsten 40% der Bevölkerung in Europa besitzen lediglich 1% des Gesamtvermögens. Deutschland weist in diesem Set die zweithöchste Vermögensungleichheit innerhalb der Eurozone auf. Die reichsten 10% der Haushalte besitzen mindestens 63% des gesamten Gesamtvermögens. Der größte Anteil dieser Vermögensungleichheit geht auf Erbschaften und Schenkungen zurück. Die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern beträgt dabei 22%, während die zwischen Migranten und Deutschen erst nach bis zu 10 Jahren 22% beträgt. In den Jahren zuvor ist die Differenz größer. Auffällig ist, dass die Politik der politischen Polarisierung keinen großen Wert auf Fakten legt, sodass diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, darin als irrelevant abgetan würden. Es handelt sich um eine Tradition der Ignoranz gegenüber der Empirie, die spätestens mit der Bush-Administration in den USA an Popularität gewonnen hat. Jüngst gab Newt Gingrich dazu beim Parteitag der Republikaner, bei dem diese Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten kürten, eine erneute Probe dazu. In einem Interview mit der CNN zur Frage der inneren Sicherheit und konfrontiert mit seinen bisherigen Lügen zum Thema, entgegnete er stur, für einen Politiker zählten keine Fakten. Für ihn zählte ausschließlich, wie Leute Sicherheit fühlten. Nicht nur Wissenschaftler und Journalisten, auch Demoskopen, Philosophen und Demokraten mögen über diese Entwertung von Empirie mit Staunen reagieren. Aber diese postfaktische Haltung ist durchaus auch in Deutschland und insbesondere in den vergangenen Monaten populär geworden. Nicht nur werden empirische Daten für irrelevant erklärt, Indem man sie relativiert, lässt sich das Gegenteil behaupten, ohne es nachweisen zu müssen. Dabei spielen die Infrastrukturen der digitalen Kommunikation, wie sie die Formen der Öffentlichkeit gegenwärtig verändern und zu einer Ausdifferenzierung in Teilöffentlichkeiten geführt haben, eine entscheidende Rolle. Besonders hervorzuheben ist das Genre der Internetkommentare und der Blogs. Jeder Empfänger ist auch Sender von Kommunikation. Der Computer, zugleich Freizeit- und Arbeitsmaschine, bietet einen sicheren Ort, von dem aus man gehört und bestätigt wird, und das umso mehr, je zugespitzter man sich gibt. Im Namen von Heimat geht es gegen Moscheen, im Namen des Abendlands gegen das Kopftuch. Selbst emanzipiert und selbst erfunden werden autoritäre und rassistische Argumente wiederholt, Verschwörungen erzählt und Nachreden verbreitet. Eine fast schon paranoide Nostalgie für eine imaginäre Vergangenheit richtet das Bild aus. Und dies insbesondere im Kontext der Rede über Migration. Inzwischen, und da ist dieses Phänomen in Europa sehr verbreitet, stellt man sich die Frage, wie können wir diese Art der Polarisierung wieder loswerden? Wie eine Echokammer, die auf sich selbst reagiert, loswerden, die inzwischen auch unsere Realitäten verändert? Ich möchte zwei relativ starke Beispiele kurz vorstellen, die in der jüngsten Diskussion gefallen sind. Erstens, am Beispiel der Partei Alternative für Deutschland hat sich diese Frage die Journalistin Barbara Supp in der aktuellen Ausgabe des Spiegel in einem Essay gewidmet. Ihre Diagnose ist simpel. Die Vernunftbegabten unter Ihnen können erkennen, dass die von Ihnen erlebten gesellschaftlichen Probleme nichts mit den Geflüchteten zu tun haben. Schließlich existieren sie schon sehr viel länger. Supp verweigert damit, in eine gerade beliebte Litanei zu verfallen und einen der fatalsten Kurzschlüsse der aktuellen Debatte zu wiederholen, indem sie ihn ausweist, als was er ist, ein künstlicher Zusammenhang, den die Politik der AfD überhaupt erst herstellt. Zwar mag die Präsenz der Geflüchteten durchaus verdeutlichen, welche gesellschaftliche Schieflage vorliegt, weil man beginnt, das eigene Umfeld durch ihr Ankommen anders zu sehen als in der Routine des Alltags, aber das Umfeld war da, bevor sie ankamen, und die Probleme fallen nicht fort, wenn sie nicht da sind. Supp verweigert sich damit auch der sich verbreiteten Denkfaulheit jener, die sich überall mit dem Erstarken der extremen Rechten zu arrangieren beginnen. Schließlich formuliert sie einen konkreten Vorschlag. Jede Kommune, die bereit sei, Geflüchtete aufzunehmen, solle besondere Unterstützung bei den jeweils zu definierenden sozialen Problemen bekommen. Schulen erhalten solide Dächer, Flüsse, Brücken, Dörfer und Vororte Anschluss zum Transportsystem. Der Vorschlag verwundert auf den ersten Blick. Denn obgleich der Artikel nachweist, die Geflüchteten haben nichts mit den sozialen Problemen in dieser Gesellschaft zu tun, werden sie zu ihrer Lösung einbezogen. Ihre Idee enthält aber eine Verschiebung. Anstatt weiterhin die rechten Interpretationen nachzugeben, die Geflüchteten mit allem Negativen in der Gesellschaft zu assoziieren, sollte Politik beginnen, den Zusammenhang zu ihnen positiv zu konnotieren. Das hätte den Vorteil, dass für die Erklärung der vorhandenen Probleme keine faulen Behauptungen, die Geflüchteten hätten Schuld, herhalten kann. Die zweite Position im Sinne einer Verschiebung des Problems hat sich auch der jüngste Philosoph Jürgen Habermas ausgesprochen und, um dem Erklärungszusammenhang zur Migration ganz auszuweichen, vorgeschlagen, eine Dethematisierung der rechtspopulistischen Position zu verfolgen. Um den politischen Streit auf die Frage zu richten, und ich zitiere jetzt Habermas: Wie erlangen wir gegenüber den zerstörerischen Kräften einer entfesselten kapitalistischen Globalisierung wieder die politische Handlungsfähigkeit zurück? Zitat Ende. Es ginge darum zu definieren, worin die Krise liegt, statt die Definition der Lage den Populisten zu überlassen. Soweit so möglich. Was zuerst aber passiert, ist das Gegenteil dessen. Seit dem Sommer letzten Jahres werden Migrationsgesetze, seien es die, die die Flucht nach Deutschland regeln, oder jene, die die Bedingungen der Freizügigkeit innerhalb Europas organisieren, verschärft. Es ließe sich jetzt fragen, ob dies zur Rede von Deutschland als einem Einwanderungsland passt. Es ließe sich fragen, ob dies zur Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, passt. Und schließlich ließe sich fragen, ob dies zur Notwendigkeit, dass Deutschland ein Einwanderungsland wird, passt. Auf allen Ebenen ließe sich zeigen, dass aktuell der Widerspruch zwischen der Rede über, der Tatsache und der Notwendigkeit, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, eklatant sind und dass an diesen Stellen Migrationspolitik aktiv werden muss. Was aber auch getan werden muss, ist, die Migrationspolitik aus dem Zusammenhang mit den politischen Polarisierungen zu rücken. Weil sonst suggeriert wird, dass eine erfolge aufgrund des anderen. Die Verschärfung wegen der polarisierenden Politik. Der behauptete Zusammenhang, um den es hier geht, lautet, dass es mit der Migration aus rein wirtschaftlichen Gründen, mit den Geflüchteten und mit den Muslimen, die angeblich nicht zu unserer Kultur passten, zu tun hat, dass es zu den gesellschaftlichen Polarisierungen, den Unterschieden zwischen Arm und Reich kommt. Solange dieser Zusammenhang für plausibel gehalten wird, wird die Politik aber paradox. Sie wird weder zeitgemäß noch effektiv. Warum wird dieser Polarisierung aber so viel Raum eingeräumt? Warum glauben Menschen, dass das polarisierende Gerede irgendetwas mit Ängsten vom sozialen Abstieg zu tun hat? Warum sind sie immer stärker geneigt, sich damit zu arrangieren, sie zu verstehen oder hinhören zu wollen? Und warum erscheinen die Migranten darin als die immer wiederkehrende Figur, über die diese Gespräche geführt werden? Ich denke, dass dies so ist, weil sie tatsächlich, aber auf eine sehr verdrehte Weise damit zu tun haben. Und zwar nicht als konkrete Migranten, sondern als ihre Figur. Was ist der Unterschied? Die Polarisierung funktioniert nur, weil eine Figur der Deutschen entworfen wird, die alternierend und je nach Konjunktur anderen Figuren gegenübergestellt wird. Diese Figuren funktionieren nämlich nicht nur als das Gegenüber, von dem man sich in rechtspopulistischen Diskursen abgrenzt, sondern vielmehr handelt es sich um ein Gegenüber, das vermittelnden Charakter hat. Das Gegenüber, über das die Gesellschaft über sich selbst und ihre Probleme spricht. Dafür werden diesen Figuren Bilder angehängt, sie werden mit Attributen versehen und mit Gerüchten bestückt. Drei Beispiele solcher Figuren begegnen uns immer wieder. Erstens die Figur des Flüchtlings. Hier geht es um den Zugang zu sozialen und politischen Rechten. Die Figur konfrontiert uns mit der Proklamation der Menschenrechte und der Rechte jener, die keine Rechte haben. Sie spricht zu uns über Krieg und Frieden und hier spielen auch die Versprechen einer Leistungsgesellschaft eine zentrale Rolle. Zweitens, die Figur der Roma tritt manchmal auch als EU-Migrant aus Osteuropa auf und wird als Sozialtourist beschimpft. Es handelt sich dabei um eine Figur, durch welche vor allem die zukünftige Rolle des Wohlfahrtsstaats diskutiert wird und nicht zuletzt, wer Teil der Polis ist, der Zugang dazu haben soll. Drittens, die Figur der Muslime. Sie ist zur zentralen Figur der letzten Dekaden avanciert und über sie werden eine Reihe von Themen gleichzeitig verhandelt. Die deutsche Identität und ihr Verhältnis zu Europa, die Geschlechterverhältnisse und selbst die Fragen der sexuellen Selbstbestimmung, die zentrale Frage der Religiosität und der säkularen Verfasstheit des Staates sowie die Fragen der inneren Sicherheit, der demokratischen und der Menschenrechte. Die Figur ist dabei so flexibel, dass es zu einer wahren Islamisierung des öffentlichen Diskurses und der gesellschaftlichen Konflikte gekommen ist. Sie stiftet ihre eigenen Sinnzusammenhänge, bringt ihre eigenen Evidenzen, Praxen und Diskurse hervor. Allen drei Figuren ist gemein, dass sie als konkrete empirische Größen so nie existieren. Sie leben durch die Erzählungen über sie, sie verdichten sich in Legenden und werden darüber zu Evidenzen in unser aller Leben. Wir beginnen uns nach ihnen zu verhalten, über sie zu streiten, auch wenn und gerade weil wir sie nirgends antreffen. Sie werden zu einer Figur, über die die Gesellschaft sich über ihre eigenen Probleme verständigt. Aus diesem Grund wird es nicht genügen zu sagen, die Geflüchteten hätten faktisch nicht mit den Problemen zu tun oder wir müssten die Politik der rechtspopulistischen Polarisierung dethematisieren und wir sollten aufhören, darüber zu sprechen. Dies, denke ich, können nur zwei Strategien in der momentanen Konstellation darstellen. Ich denke, wir müssen uns auf andere Weise distanzieren von diesen Figuren und über sie vermittelt über uns selbst zu einer neuen Selbstverständigung kommen. Anstatt im vermeintlich Vorhandenen zu verharren, gar der Nostalgie einer angeblichen Vergangenheit zu verfallen und der polarisierenden Politik der Rechtspopulisten ihrer Ablehnungskultur Raum zu geben, sollten wir uns diese Figuren in ihren konkreten Wirs, sollten wir diese Figuren einfach in Ruhe lassen und ihnen uns als Figuren, als Seismographen unserer politischen Zustände und Gegensätze zuwenden und diese angehen. Vielen Dank. Thank you.